Breitband Topic.
Sie sind die Leuchttürme in der deutschen Medienlandschaft, die Nachrichtensendungen. Tagesschau oder Heute Nachrichten stehen für journalistische Qualität. Aber der Konkurrenzdruck wächst. Das Netz lockt immer mehr User von der Mattscheibe vor den Computermonitor, wie eine aktuelle ARD-Studie gerade gezeigt hat. Das trifft natürlich auch die aktuellen Nachrichtenformate. Vera Linz zu einer bedrohten Fernsehgattung.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Das sind unsere Themen.
Guten Abend, kurz das Neueste vom Tage aus der RTL Nachrichtenredaktion.
Sie sind das Heiligtum der Fernsehanstalten, die Nachrichten. Zu Recht, denn hier stillt der Bundesbürger sein tägliches Informationsbedürfnis. Klare Nummer 1, die Tagesschau mit über 5 Millionen Zuschauern am Abend. Dennoch, die Nachrichten stehen unter Druck. Sie wollen Relevanz vermitteln, verlieren aber selbst daran. Gerade junge Leute verschwinden ins Netz und suchen dort ihre News. Doch nicht nur das kratzt am Statussymbol Nachrichten. Sie stehen auch inhaltlich in der Kritik. Den Medien gehe es in Zeiten zunehmender Unsicherheit und Komplexität nicht mehr darum, wahrhaftig zu informieren. In einem oft durch Krimis, Soaps und Talk dominierten Umfeld sei plausibel zu sein wichtiger geworden. Die Story zähle, sagt der Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz.
Plausibilität ist ja so etwas wie ein Ersatz für Objektivität und Angemessenheit. Und wenn es so ist, dass die Welt zu komplex geworden ist, um sie differenziert in den Massenmedien zu präsentieren, muss man eine andere Darstellungsform finden, eine gute Story, ein prägnanter Kopf, also alles das, was den Ablauf des Weltgeschehens plausibel macht.
Dass man die heterogene Welt in Formate presst und plausible Geschichten erzählt, liegt jedoch nicht nur daran, dass die Welt immer komplexer wird. Auch der enorme Konkurrenz- und Zeitdruck trägt dazu bei. Hinzu kommt, dass der Siegeszug des Films unsere Sehgewohnheiten seit Jahren verändert. Nachrichtensendungen nähern sich zunehmend an fiktive Programme an. Jede Katastrophenmeldung hat ihr Happy End. Ein Tsunami in Asien, die Hilfstruppen sind unterwegs. Ein Unfall auf der A2, die Rettungskräfte sind im Einsatz. Eine Gewalttat in der U-Bahn, die Politiker versprechen schärfere Gesetze. Der Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Krug.
Fiktive Sendungen haben eine bestimmte Struktur. Sie müssen irgendwie logisch sein, sie müssen plausibel sein, sodass also der Zuschauer das nachvollziehen kann. Und an einem bestimmten Punkt hat man festgestellt, die Nachrichten sind nicht mehr so, dass ein Thema nach dem anderen einfach gebracht wird, sondern dass die erklärenden Momente zunehmen. Das heißt, dass Plausibilitäten für die Zuschauer hergestellt werden, damit die halt die Nachrichten erzählerischer, narrativer wahrnehmen können.
Doch ob das auf Dauer hilft? Die Zuschauergemeinde zersplittert im digitalen Zeitalter zunehmend. Die Öffentlichkeit, an die sich große Nachrichtensendungen wie die Tagesschau richten, gibt es kaum noch.
In Hamburg begrüße ich Thomas Hinrichs, einen der beiden Chefredakteure von ARD aktuell, unter anderem verantwortlich für Tagesschau und Tagesthemen. Herr Hinrichs, im Netz entstehen täglich neue Blogs und Portale, die Nachrichten quasi in Echtzeit verbreiten. Ist da ein Format wie die 20-Uhr-Tagesschau beispielsweise nicht mittlerweile überflüssig?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass Sie da ein bisschen schwarz gemalt haben in diesem Beitrag. War viel Richtiges dabei, aber darauf kann man ja reagieren. Wenn Sie eine Nachrichtensendung fahren wie die Tagesschau um 20 Uhr und es gucken 9 Millionen Zuschauer immer noch dahin, dann kann man, glaube ich, nicht von einer Krise sprechen. Richtig ist, dass sich die Welt geändert hat, dass sich auch die Menschen geändert haben. Darauf muss man reagieren. Das tun wir aber. Und was hilft, ist an Prinzipien festzuhalten, an journalistischen Prinzipien. Dann schafft man es in jeder Welt, auch in der digitalen.
Sie haben die Zuschauerzahlen angesprochen. Ich habe in einem Ihrer sehr interessanten Blog-Einträge unter blog.tagesschau.de lesen können, dass Sie ja die Quote minütlich messen. Das heißt also, für Sie ist es sehr wichtig, dass ein großes Publikum zuschaut. Da stellt sich ja schon die Frage, warum man im digitalen Zeitalter das Publikum nicht stärker einbindet. Vorstellbar wäre ja beispielsweise, dass man diese große Menge bittet, auf tagesschau.de täglich abzustimmen über die interessantesten Nachrichten. So würde sich die Frage, was in der Tagesschau auf der 1 steht, von selbst erklären.
Ja, interessanter Vorschlag. Das ist aber nicht das, was Journalismus ausmacht. Wir werden dafür bezahlt, dass wir Nachrichten bewerten, gewichten, dass wir sie auch recherchieren, gegenchecken, dass wir sie zunächst einmal entdecken und ihre Relevanz abchecken. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir tun. Dafür werden wir bezahlt. Wenn man das demokratisieren wollte, dann hätten sie wahrscheinlich an einem Tag, an dem Boris Becker eine neue Freundin hat, das auf der Eins. Das entspricht aber nicht den Relevanzkriterien, die sich die Redaktion ARD aktuell gesetzt hat. Und diese Relevanzkriterien, über 50 Jahre entwickelt, tragen eben dazu bei, dass ARD aktuell die erfolgreichste Nachrichtenredaktion in Deutschland ist, wenn nicht sogar in Europa. Und deswegen macht das nicht so viel Sinn. Es ist übrigens so, dass dasjenige, was wir im Blog hören, erfreulicherweise vielfach auch Kritik ist, wo uns gesagt wird, was wir nicht so richtig machen. Das hilft uns natürlich im Prozess des Nachdenkens, aber das steht in keinem Zusammenhang zu der Zahl von 9 Millionen, die offensichtlich ganz gut finden, was wir da über die letzten Jahre und auch in den nächsten Jahren machen.
Ja, andererseits besteht dann ja schon das Gefühl, dass die 9 Millionen, die um 20 Uhr die Tagesschau gucken, sich in dem Warm-up für den folgenden Tatort befinden.
Na gut, will ich ganz deutlich sagen, dass ich da gar nichts dagegen habe. Wir sind momentan in einer Zeit, die sehr hektisch ist und wo Tagesabläufe durcheinandergewürfelt werden. Ich habe den Eindruck, dass sich die Zuschauer auch so ein bisschen, die Menschen insgesamt, ich merke das bei mir selbst, so ein bisschen auch rückbesinnen und sagen, so ein 24-Stunden-Tag muss sortiert werden. Und da ist die 8-Uhr-Zeit, in der man sich nochmal konzentriert, 15 Minuten Nachrichten, alles Wichtige vom Tage hört, ein sehr guter Zeitpunkt. Und danach beginnt man dann, den Feierabend zu genießen. Wenn das die Aufgabe der Tagesschau bleiben kann, dass man zunächst einmal informiert wird über das, was wichtig ist, und sich dann dem Feierabend hingibt, finde ich das eine wunderbare Sache.
Stichwort Relevanz. Der alte Wissensvorsprung ist ja obsolet. Also die Ticker sind mittlerweile nicht mehr exklusiv gut der Redaktion. Mittlerweile kann jeder Mensch im Netz alle Nachrichten eben in Echtzeit sehen. Was ist dann Relevanz? Also wie entscheiden Sie, was unter den vielen, vielen Meldungen, die Ihre Redaktion täglich erreicht, relevant ist? Was sind da die Kriterien?
Ich weiß nicht, der Wissensvorsprung ist obsolet, sagen Sie. Es ist ja nicht all das, was im Netz vorhanden ist, auch tatsächlich eine Nachricht. Und das ist unsere Aufgabe, das zu unterscheiden. Das ist eine wunderbare Sache, dass man alles sofort zur Verfügung hat. Es wird an der Stelle problematisch, wo es nicht richtig ist. Und das ist dann unsere Aufgabe, da das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden. Und dann gelten die Relevanzkriterien, die seit 50 Jahren gelten. Für die Tagesschau sind das, auch was die Themen angeht, natürlich politische Geschichten, die mit unserer Demokratie, unserem Staat zu tun haben. Und da hat man es natürlich schwer, wenn alles einigermaßen gut läuft, so wie unserem Staat. Dann interessieren sich die Leute nicht so sehr für die Föderalismusreform. In Ländern, in denen die Demokratie gerade wächst, ist das eine unglaublich wichtige Geschichte. Da horchen Sie hin. Wir müssen für diese Zeiten vorbauen und die Leute informieren. Daneben gehört Wirtschaft dazu, auch keine Sache. Man schaut sich die Quoten der Wirtschaftssender an, die jetzt so besonders quotenrelevant ist, ist aber wichtig für das Funktionieren dieses Staates, für das Funktionieren des gesellschaftlichen Miteinanders. Dann haben wir kulturelle Themen. Da übrigens, sage ich, sind wir manchmal noch ein bisschen zu, naja, konservativ vielleicht. Da müssen wir uns auch ein wenig erweitern, den Kulturbegriff erweitern, um auch dasjenige abzudecken, was junge Menschen interessiert. Und dann kann es auch mal vorkommen, haben wir intern darüber diskutiert, dass Amy Winehouse plötzlich in der Tagesschau auftaucht, dann nämlich, wenn sie auf der Geburtstagsparty von Nelson Mandela in London ist. Das war außergewöhnlich für uns, aber auch das gehört dazu.
Aber nochmal in Sachen Relevanz nachgefragt. Diese Felder sind sicherlich sehr relevant für uns alle, Politik, Wirtschaft, Kultur. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Tagesschau-Redaktion täglich im Kontext Politik 1000 Nachrichten erreichen. Wie wählen Sie da genau aus? Was sind die 5 Meldungen, die abends um 20 Uhr in der Tagesschau kommen? Sind das Mutmaßungen, die Sie über das Zuschauerbedürfnis anstellen, oder wie kann ich mir das vorstellen in den Redaktionsdiskussionen?
Es spielt natürlich eine Rolle, dasjenige, was die Zuschauer interessiert. Wenn man eine Nachrichtensendung machte, wo dann nur noch 200 Leute vorm Fernseher sitzen, dann hat man was falsch gemacht, gar keine Frage. Für uns ist aber wichtig, was ist wichtig für das Fortbestehen unseres gesellschaftlichen Miteinanders? Was trägt dazu bei, dass wir, die Menschen, die in diesem Staat leben, miteinander kommunizieren können? Was trägt dazu bei, dass wir alle eine Basis haben an Informationen, auf der wir uns miteinander unterhalten können?
Wir haben es im Beitrag gehört, es ist ja nicht nur so, dass die Konkurrenz mittlerweile groß ist durch das Internet, sondern auch gibt es Kritik an den Erzählformen von Nachrichten. Wie gehen Sie damit um, dass die Kritik geübt wird, Sie würden sich an fiktive Formate anlehnen, Sie würden jeder schlechten Meldung sofort das Happy End mitliefern?
Ich glaube, dass da Ihre Analyse eine falsche ist. Es ist nicht so, dass wir in jeder Tagesschau, in jedem Tagesthemen ein Happy End haben wollen, auch wenn die Zuschauer uns gelegentlich dazu auffordern. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Wir müssen die Wirklichkeit so abbilden, wie sie ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir uns diesem Trend der Boulevardisierung unterwerfen müssen. Es ist natürlich so, dass der Anspruch des Zuschauers gestiegen ist. Schauen Sie sich die Tagesschau von vor 20 Jahren an. Das waren alles formidable Kollegen und Journalisten. Aber die filmische Aufbereitung von Themen ist natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, was unsere Kollegen-Korrespondenten heute leisten müssen. Da sind die Ansprüche höher, auch die Ansprüche an die filmische Umsetzung. Und daran arbeiten wir. Es darf aber nie unseriös werden, und das tut es auch nicht.
Thomas Hinrichs war das, Chefredakteur ARD aktuell. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Martin, dein Nachrichtenverhalten, wie und wo liest du eigentlich Nachrichten?
Ja, eigentlich, glaube ich, noch immer noch relativ konservativ, regelmäßig im Radio. Fernsehen ganz selten. Ich schalte dann nur ein, wenn es irgendwo auf der Welt brennt, dann CNN oder NTV oder sowas. Und im Netz immer noch relativ wenig. Ich glaube, das Radio ist auch noch fast genauso schnell wie das Netz.
So muss es sein. Wir Radiomenschen hören im Radio Nachrichten. Bei mir ist es genauso. Was denken Sie? Können 15-Minuten-Nachrichten die Welt noch adäquat abbilden? Wie und wo besorgen Sie sich Ihre Nachrichten? Diskutieren Sie mit auf breitband-online.de. Hier gibt's jetzt Netzmusik und die hat Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
Ja, und die gibt's heute ausschließlich von der großen Musikplattform CC Hits. Da findet man meist unbekannte Bands fast aus der ganzen Welt. Zum Beispiel die folgende aus Brasilien. Mit der können wir uns nach den ganzen Gewittern wieder die Sonne zurückwünschen. Walking in the Sunshine heißt diese Nummer.
To check out that behind, I wanna take her away with me on the walkabout, so I can sort it out. Situation, infatuation, the many stars, but this can't be. Walking in the sunshine, I got a little something in my mind. All of a sudden, I start to chill. Chill, boy, you had to check out that behind. I wanna take her away with me on the walkabout, so I can sort it out. Situation, infatuation, the many stars, but if the sun don't come, we get a tan from standing in the English rain. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the Walrus.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Walking in the Sunshine von Os Improvavaisch aus Sao Paulo. Und wer genau hingehört hat, der konnte darin verarbeitet auch ein Stück von den Beatles entdecken, I'm the Walrus. Was diese brasilianische Band nicht davon abgehalten hat, diesen Titel unter Creative Commons Lizenz, also ganz grob gesagt zur privaten Nutzung und Weiterverbreitung bei cchits.org bereitzustellen. Bekannte Hits darf man hier allerdings nicht erwarten, aber jeder der unbekannten Titel auf dieser Website hat die Chance dazu, wenn er genug gehört wird und genug positive Kommentare und Bewertungen sammelt. Dann taucht er unter dem Button Hits in einer Liste auf, ansonsten kann man nach Stil-Tags suchen oder nach den zuletzt eingestellten Stücken. Und da findet man unter leider viel zu vielen weniger guten Bands zum Beispiel eine Hip-Hop-Truppe aus Japan. Wer die textlich nicht verstehen sollte, ihren Flow und Groove kriegt man auch so mit. Insist mit Hey You.
Hey you, and you, and you. Call me, call you. Hey you, and you, and you. Call me, call you.
Yo, yo. 調子はどうなんてベタなフローでも中身は濃厚だろなと思うよこの世はドタバタ慌ただしいが俺らはラフに行こう時に風に鳥にもジェット機にも化けるリリックがリリックするぜ解き放つ春夏秋冬絶えずラップで飛んでく作も突き破って
どっかで出会って駆け引きイコールプラマイゼロで続くキャッチボール確率の話運命のダッチ毎日すれ違ってく人並み けあって So good that's me and you 下向いてたらニアミスで過ぎる重なる交差点いつかお別れずっと繋がってる空の下で遠くと遠くまで声枯らして Sky High 峠越えて喉枯らして Fly High 遠くと遠くまで声枯らして Sky High 峠越えて喉枯らして Fly HighYo, hey you, 話がある悲しいがまず振り返る前くだらないライフ空にこもってあることさえ知らずに鏡に舞う一人ぼっちのダンスいたずらに起こした時間を要したひたすら干したそんな星の下目覚めるのはもう少し後眺めるだけに飽き開けた窓曲がりくねった道かなり滑った日々笑える日はまだ遠いがしかしなんかの縁がもう腐れ縁俺を語るには外せないメンツ
Insist aus Japan mit Hey You, einer von tausenden Titeln bei cchits.org. In knapp 10 Minuten gibt's mehr Netzmusik von da. Links und die ganze Playlist dieser Sendung finden Sie unter breitband-online.de. Und da kann man doch auch den nächsten Beitrag dann nochmal anhören, oder Markus?
Ja, auch das folgende Porträt kann man da anhören, aber auch alle Topics, alle Besprechungen, alle Rezensionen und eben alle Playlists der Musik.
Breitband Porträt.
Sie hören Breitband, das Medienmagazin im Deutschlandradio Kultur. Der Schriftsteller Alban Nikolai Herbst heißt eigentlich Alexander Michael von Ribbentrop. Aber als Großneffe von Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop berühmt zu werden, lehnte er nachvollziehbarerweise ab. Bekannt wurde Herbst vor einigen Jahren nach einem Gerichtsurteil gegen seinen autobiografischen Roman Meere. Herbst hat das verbotene Manuskript dann mit geschwärzten Namen in seinem Webblog veröffentlicht. Danach wurde er noch berühmter durch das Versteigern einer Romanfigur via eBay. Dieses Blog, was er da führt, heißt Die Dschungel-Anderswelt, ein etwas kryptischer Name. Es ist eigentlich viel mehr als ein Blog, es ist eher eine Art digitale Autorenwerkstatt. Ralf Gerstenberg hat den Schriftsteller und Online-Poeten für uns besucht.
Alban Nikolai Herbst ist Frühaufsteher. Wenn er morgens um 6 Uhr bei einer Tasse Latte Macchiato und einem Morgen-Zigarillo die ersten Sätze ins Notebook hackt, ist das für ihn bereits spät. Zu tun gibt es für den 53-jährigen Autor mit dem rasierten Schädel immer viel zu viel. Das Cello, seine neueste Leidenschaft, steht in der Ecke und wartet darauf, gespielt zu werden. Der dritte Teil seines monströsen Anderswelt-Romanwerks und etliche Gedichte harren ihrer Vollendung. Und, ganz abgesehen von diversen Hörspielprojekten und Lehraufträgen, will auch das Blog weitergeführt werden. Schließlich erreicht Herbst als Schriftsteller darüber mehr Leser als mit jedem anderen Medium.
Ich habe im Augenblick 15.000 bis 20.000 Zugriffe monatlich. Das ist für ein so spezialisiertes poetologisches Weblog allerhand.
Seit 5 Jahren betreibt Alban Nikolai Herbst seinen Blog mit dem etwas rätselhaften Namen Die Dschungel-Anderswelt.
Ich habe zwischen 1982 und 1987 eine Literaturzeitschrift herausgegeben, die Dschungelblätter hieß. Und hatte, weil ich sehr von Kipling geprägt bin, auf jedem Titel ein Kipling-Zitat gehabt. Und Kipling verwendet Jungle, weiblich, in der weiblichen Form. Er sagt immer She. Und das ist dann in die Dschungel übergegangen. Und Anderswelt bezieht sich auf mein Anderswelt-Projekt, das damals das 98 bei Rowohlt begonnen hat.
Circa 5 Stunden blockt Herbst inzwischen täglich. Auf seiner Website veröffentlicht er Opernkritiken, ein Arbeitsjournal, ein Fortsetzungsroman, ästhetische Betrachtungen, medientheoretische Reflexionen, Aphorismen und Gedichte. Grundsätzlich ist für Alban Nikolai Herbst jede Textsorte für die Netzpublikation geeignet.
Wobei die Texte, die ich in die Dschungel hineinstelle, oft auch oder meistens sogar erste Fassungen sind oder Rohfassungen sind. Ich probiere Texte aus, ich verändere sie im Netz. Leser können mitverfolgen, wie ein Text sich tatsächlich verändert über die Zeit. Ja, er kann sogar mitwirken. Also es gibt viele, viele Diskussionen. Und einiges von dem übernehme ich tatsächlich in den fertigen Text. Das heißt, ich bearbeite den Text dann auch mit dem, was ich gehört habe, wo mir die Argumente zu stimmen scheinen. Sodass das Ganze einen ganz starken Arbeitscharakter hat.
Das literarische Weblog steht für ein fortgesetztes, fließendes Denken. Heißt es in der kleinen Theorie des literarischen Bloggens, in der Alban Nikolai Herbst das Medium, in dem er publiziert, mitreflektiert. So wird seine Dschungel-Anderswelt quasi zum Gegenstand ihrer eigenen Betrachtung. Auch die Lebensumstände des Autors sind ein immer wiederkehrendes Thema. Schließlich, meint Herbst, seien sie Teil der Produktionswirklichkeit.
Das ist die eine Seite, die für mich sehr wichtig ist und ästhetisch eben wichtig ist, zu sagen, nein, ich bin ganz offen. In einem der ersten Partikel der kleinen Theorie heißt es, sich verwundbar machen. Also nicht sich abschotten, nicht so tun, als wäre man unangreifbar und stünde völlig gesichert da und in seiner eigenen Genialität befestigt, sondern einfach zeigen, dass dem gerade nicht so ist, sondern sehr vieles aus der Gefährdung entsteht.
In seinem Webblog legt Herbst sogar seine desaströsen Einkommensverhältnisse offen, sodass jeder Leser verfolgen kann, wie viel bzw. wie wenig ein Autor verdient, der nicht bereit ist, sich den Literaturvermarktungszwängen anzupassen. Um sich finanziell etwas Luft zu verschaffen, kam Herbst auf die Idee, eine Rolle in seinem Roman Argo Anderswelt beim Internetauktionär eBay zu versteigern. Für bis zu 1000 Euro bot er an, eine Nebenfigur nach dem Vorbild des Bieters liebevoll zu gestalten. Höhere Gebote sollten sogar mit einer Hauptfigur belohnt werden. Ein Wiener Künstler ersteigerte sich einen kleinen Platz im Romanwerk Alban Nikolai Herbsts.
Ich bin ganz froh, dass es nicht zur Hauptfigur gekommen ist. Es waren 650 Euro, was dabei rumkam. Aber es war ja ganz nett, es waren 2 Monatsmieten.
Das Wirkungszentrum Herbsts ist eine kleine Hinterhofwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg. Im deckenhohen Bücherregal befinden sich Werke von Marx, Adorno und dem verehrten Thomas Pynchon. Davor steht ein altes Sofa, auf dem Herbst seinen Mittagsschlaf hält, der den Arbeitstag in Vor- und Nachmittag teilt. Im hinteren Drittel des Raumes ein kreatives Chaos aus Schreibtischen, technischen Gerätschaften, Aschenbecher, Kaffeetassen und CDs. Als Künstler, Theoretiker und Blogger ist Alban Nikolai Herbst ständig dabei, Dinge miteinander zu verlinken, zwischen verschiedenen Medien und Genres Beziehungen herzustellen. Das macht die Netzarbeit für ihn so attraktiv.
Es kommt nicht selten vor, dass ich Musik schneide am Computer für irgendein Rundfunkstück, an einem Libretto sitze, an einem Gedicht sitze, an einem theoretischen Vortrag sitze und am Roman sitze. Und dann ist der ganze Bildschirm voll mit 10 verschiedenen Fenstern, die ich dann jeweils bearbeite. Und da gibt es natürlich dann Interdependenzen zwischen den einzelnen Stücken. Das heißt, es gibt dann immer Vernetzungen auch in den Stücken selber. Wenn man so zur Hyperaktivität neigt wie ich, kommt einem das ungemein entgegen. Wenn man dazu nicht neigt, ist das eher hinderlich und kann rausbringen. Zumal man sich auch ständig über jeden blöden Kommentar ärgert, jedenfalls ich.
Ralf Gerstenberg über Alban Nikolai Herbst.
Breitband, Medien und Meinungen.
Streit um Internetzensur bei Olympia. Nach Protesten hatte die chinesische Staatsführung am Donnerstag die Blockade von Internetseiten etwas gelockert. Das Problem sei gelöst, erklärte daraufhin IOC-Vizepräsidentin Gunilla Lindberg. Zwar waren die Seiten von Amnesty International und der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen am Freitag vom Pressezentrum aus zugänglich. Die Nachrichtenagentur AFP meldet jedoch, der Internetauftritt der chinesischen Seite der BBC sei nach wie vor nicht erreichbar. Gleiches gelte für die Seiten chinesischer Dissidenten. ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender erwartet eine schnelle Stellungnahme von IOC-Präsident Jacques Rogge zu den laut gewordenen Vorwürfen. Das Internationale Olympische Komitee habe den Einschränkungen zugestimmt. Die chinesischen Behörden hatten mehrfach vollen Zugang zum Internet garantiert. Doch voller Zugang bedeute in China keineswegs freier Zugang, kommentiert die Nachrichtenagentur dpa. Bloggen verboten. Wie die Süddeutsche Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe meldet, hat der Deutsche Olympische Sportbund den Athleten untersagt, in der Zeit der Spiele in Peking journalistische Texte zu verfassen. Dazu zählten auch Internet-Tagebücher, heißt es. Zu diesem Zweck mussten die deutschen Sportler eine 4-seitige Athletenvereinbarung unterschreiben, dass sie während der Spiele keine journalistische Tätigkeit ausüben, schreibt das Blatt weiter. Wer nicht unterschreibe, würde von Olympia ausgeschlossen. Ob neben dem Bloggen auch das Denken verboten ist, wurde nicht mitgeteilt. Handys im Zeichen der Kunst. Wer verzichtet schon gern freiwillig auf sein Handy? Diese Entbehrung machten sich jetzt 2 estnische Künstlerinnen für ihre Installation zunutze. Sie überredeten Passanten, für 24 Stunden auf ihre Mobiltelefone zu verzichten und diese im Namen der Kunst in einen Baum zu hängen. Dort klingelte und blinkte es dann bei jedem Anruf auf einem dieser Handys. In einem anderen Projekt wird ein Handy auf einem norwegischen Berg installiert und die eingehenden Gespräche aus aller Welt werden per Lautsprecher ins Tal übertragen. Die künstlerische Freiheit könnte stark unter Druck geraten, wenn nachts die Stimmen liebeskranker Teenager ins Tal schallen, freut sich schon jetzt Spiegel Online. Die Telefonnummer für das Bergtelefon ist ab heute unter unsworn.org zu erfahren. Mobile 3.0 gibt auf. Der deutsche Handy-TV-Anbieter Mobile 3.0 will seinen Testbetrieb einstellen. Das berichtet die Online-Ausgabe des Handelsblatts unter Berufung auf unternehmensnahe Kreise. Angesichts des Scheiterns habe das Handy-TV-Konsortium die Mobilfunkunternehmen beschuldigt, eine weitere Ausbreitung des mobilen Fernsehens verhindert zu haben, berichtete die Zeitung weiter. Telefonkonzerne und Netzbetreiber wollten entsprechende Geräte nicht vertreiben, sodass es keine ausreichende Zahl TV-tauglicher Handys gebe. Einem Kenner des Betreiberkonsortiums zufolge würden sich die Mobilfunkunternehmen dagegen sträuben, weil sie selbst gerne die Sendelizenz für das Handy-TV erhalten hätten.
Breitband, Netzmusik.
Auch im zweiten Teil geht's um cchits.org, diese große internationale Musikplattform. In der Hoffnung auf etwas sommerliche Musik habe ich da mal unter Italien gesucht und eine Band gefunden, die finde ich ziemlich originell. So richtig sommerlich ist ihre Musik allerdings nicht. Ceto Medio.
Io per esempio sono ignorante e sono qua da 40 anni. E sono qua da 40 anni. E sono qua da 40 anni. E sono qua da 40 anni.
Breitband-Netzmusik mit Mike Bongiorno Is Dead von Ceto Medio. Das ist eine ziemlich politisch motivierte Band aus Italien, die verarbeitet gerne mal O-Töne von verhassten Politikern in ihren Songs. US-Präsident Bush zum Beispiel oder ihren Ministerpräsidenten Berlusconi. Am Anfang der Nummer eben, da war Mike Bongiorno zu hören. Der ist zwar weder tot, wie es der Songtitel behauptet, noch ist er Politiker, sondern einer der populärsten Anchormen des italienischen Fernsehens. Einer, der, wie die Band meint, die dortige, lang etablierte Trash-Kultur besonders repräsentiert.
Und da stellt sich für die Musiker die Frage, wo wäre die italienische Politik hingekommen, wenn es diese narkotisierende Showkultur nicht gegeben hätte? Vielleicht zu einer Revolution? Ähnlich satirisch angelegt ist der nächste Song von Ceto Medio. Da geht's um die, wie sie formulieren, konservative und rassistische Ideologie, die in Italiens Nordosten verbreitet ist. Fast wie damals im Wilden Westen. Deshalb eine Cowboy-Nummer, Cowboy del Nordest von Ceto Medio. Die italienische Band Ceto Medio mit Cowboy del Nordest. Wenn Sie wissen wollen, wie die geschrieben wird, das können Sie nachlesen in unserer Playlist unter breitband-online.de.
Breitband-Besprechung.
Google, das ist die mit großem Abstand erfolgreichste Suchmaschine aller Zeiten. Google war sehr lange sehr beliebt, ist mittlerweile aber ziemlich gefürchtet. Datensicherheit, Marktdominanz und Intransparenz werden kritisiert. Aber trotzdem ist Google in Sachen Suchmaschine weiterhin ungefährdeter Marktführer. In dieser Woche nun ist wieder einmal ein Konkurrent angetreten, um Googles Quasi-Monopol zu brechen. Cool heißt diese neue Suchmaschine. Cool schreibt sich C-U-I-L, ist ein altes irisches Wort und heißt in etwa so viel wie Wissen. Jan Lublinski in unserem Kölner Studio, Sie haben sich Cool angesehen. Ist Cool auch wirklich cool?
Ja, zumindest ist Cool erstmal schwarz und das ist ja schon ein ganz schöner Kontrast zu Google. Kommt erstmal gut. Die Aufmachung ist auch eine ganz andere. Cool hat präsentiert seine Suchergebnisse in Kästchen, so etwa so wie ein Webmagazin. Auch das macht erstmal Spaß, weil es erstmal ganz anders aussieht. Und Cool versucht mir auch bei der Suche zu helfen. Das heißt, ich kriege bestimmte benachbarte Suchkategorien angezeigt oder auch Listen angeboten. Wenn ich zum Beispiel das Suchwort Hollywood eingebe, empfiehlt mir die Suchmaschine verschiedene Listen, zum Beispiel Listen von Sehenswürdigkeiten oder Straßen in Los Angeles oder eine Liste mit Schauspielern und dann kann ich dann von dort aus weitersuchen. Also das ist alles ein ganz neuer Zugang. Die Webseite sagt von sich, sie hätte 121 Milliarden Webseiten in ihrem Index. Das wäre Rekord.
Das sind ja ein
paar. Ob das was bedeutet, weiß ich nicht. Also wie groß dieser Heuhaufen ist, in dem man die Stecknadel sucht. Aber Kuhl behauptet gleichzeitig auch gezielter zu sein in der Suche. Also nicht nur nach Beliebtheit oder nach Verlinkung zu suchen, sondern auch dann unter den Webseiten, die es vorausgewählt hat, gezielt nach dem Inhalt der Seiten zu gucken. Und insofern ist das was Neues. Und mit diesem Anspruch ist diese Maschine jetzt an den englischsprachigen Markt gegangen. Also auf Deutsch brauchen sie da nichts suchen.
Ja. Das heißt also, die Ergebnisse, die Kuhl auswirft, sind so eine Assoziation, die mir helfen sollen, weitere Ergebnisse in dem unmittelbaren Umfeld zu finden. Kuhl wird ja gemacht von ehemaligen Google-Ingenieuren, die ja auch mit einigem Anspruch angetreten sind, mit großen Ambitionen eben Google doch stark Konkurrenz zu machen. Trotzdem hat Kuhl in dieser Woche massive Kritik eingesteckt. Die Maschine ist gerade mal 5-6 Tage auf dem Markt und musste doch herbe Verrisse sich anhören. Warum eigentlich?
Also sie funktioniert nicht.
Also ist das ist natürlich ziemlich ungünstig für eine Suchmaschine.
Also man kann eine Menge finden, aber nicht immer das, was man sucht. Also es fängt damit an, dass Kuhl zu jedem Suchergebnis auch ein Bild präsentiert. Das ist eigentlich sehr schick, dass man zu jedem, das sind Bilder, die nicht unbedingt auf der Webseite vorkommen, die dort angezeigt wird. Und gleichzeitig sind es jetzt in der Hälfte der Fälle etwa auch Bilder, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Also das krasseste Beispiel war ein Physiker, der seine Homepage, also sich selbst gekoolt, also nicht gegoogelt, sondern gekoolt hat und dann auf seiner Homepage, neben seiner Homepage, dann plötzlich ein pornografisches Bild sehen musste. Also da funktioniert einiges gar nicht. Und das ist schon ein Problem, dass man jetzt sehr auf dieses Marketinginstrument gesetzt hat. Wir sind die großen Google-Killer, weil wir Google von innen kennen. Also die drei Gründer sind ehemalige Google-Mitarbeiter, die Google-Maschine sehr genau kennen. Und darum bestand natürlich jetzt die Hoffnung, Mensch, also wenn jetzt da Leute kommen mit frischen Ideen, die aber die Google-Technologie sehr genau kennen, dass sie dann plötzlich was ganz Neues bringen werden. Aber jetzt werden sie wahrscheinlich die nächsten Monate und Jahre erstmal gegen dieses schlechte Image ankämpfen müssen.
Ja, es scheint ja so zu sein, dass Google diesen Markt wirklich weiterhin dominiert und dass es extrem schwer ist, eine Suchmaschine zu konstruieren, die wirklich mithalten kann. Was gibt es überhaupt noch für Alternativen?
Na gut, Alternative ist natürlich erstmal das große Portal Yahoo. Das ist als Portal sehr erfolgreich, als Suchmaschine weniger.
Aber trotzdem in Deutschland mit einem Marktanteil von 10-15% bei den
Suchmaschinen? Ja, immerhin. Aber die Suchmaschine ist auch durchaus vergleichbar mit der von Google. Gleiches gilt für die Suchmaschine von Microsoft. Die ist nicht so erfolgreich, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Es steht ja jetzt bevor, dass Microsoft irgendwann Yahoo kaufen wird. Dann besteht also zu befürchten, dass aus diesen beiden alternativen Suchmaschinen dann eine kommen wird, sodass diese beiden sozusagen ihre Kräfte bündeln. Dann entsteht vielleicht wirklich ein echter Konkurrent, aber es ist dann wieder eine große Suchmaschine weniger. Und als vierte unter den großen kann man vielleicht noch Ask nennen, die sehr gut ist, wenn man in Blogs suchen will und auch sonst einen ganz eigenen Suchalgorithmus hat, aber letztlich mit Google eben nicht mithalten kann.
Das heißt, neben Google gibt es ein paar große, die versuchen mitzuspielen, und es gibt ein paar kleine, die aber sich auf Spezialgebiete beschränken, oder?
Ja, es gibt, wenn Sie auf die Webseite Search Engine Watch gehen zum Beispiel, finden Sie da lange Listen mit Spezialsuchmaschinen, und da besteht vielleicht auch die Chance tatsächlich für neue Unternehmen, sich ein Segment herauszusuchen, in einem ganz speziellen Bereich eine neue Idee zu haben und da tatsächlich was anzubieten, was Google nicht hat. Ich nenne mal zwei Beispiele. Es gibt Fast Search, das ist eine Suchmaschine, die sich auf Firmenportale und Intranets spezialisiert hat, die sehr gut funktioniert. Und Cyrus, das schreibt sich Sci wie Science und Rus. Das ist eine wissenschaftliche Suchmaschine, die wissenschaftliche Inhalte auf eine sehr intelligente Art und Weise zusammenstellt. Sicherlich eine Zukunft auch für alternative Suchmaschinen ist das sogenannte Deep Web. Also das sind Seiten, Internetseiten, die über Google gar nicht ersichtlich sind, wie zum Beispiel Datenbanken und solche Sachen. Da gibt's noch viel zu tun. Das Gleiche gilt für die mobile Suche natürlich, also für die Suche mit Handys.
Genau, die Politik hat ja auch mittlerweile erkannt, dass das ein Problem ist, dass Google den Markt so beherrscht. Vor Jahren wurde da von Chirac und Schröder diese Maschine namens Quero ins Leben gerufen, war ziemlich erfolglos. Von Thesaurus hört man auch nicht mehr so ganz viel, was unsere Kanzlerin beauftragt hat. Letzte Frage zum Schluss deswegen, die Zukunft der Suchmaschinen. Wohin geht die Reise? Was werden wir sehen in den nächsten Jahren? Was könnte wirklich Google Konkurrenz machen?
Also eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen müsste, wäre Wikia Search. Das ist das, was der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales sich hat einfallen lassen. Also die Nutzer stärker an der Suche zu beteiligen, die Nutzer zu bitten, auch Kommentare zu schreiben und zu sagen, welche Suchergebnisse wirklich sinnvoll waren. Das funktioniert nicht. Die Kritiken waren ähnlich schlecht wie jetzt bei Kuhl. Aber was sicherlich wichtig wäre, wäre eine größere Transparenz und auch ein sorgsamerer Umgang mit den Daten der Nutzern. Das will Kuhl jetzt auch tun. Sie haben also auf ihrer Webseite steht, dass eben im Gegensatz zu Google keine Daten von Nutzern gespeichert werden sollen. Und das wäre tatsächlich eine Alternative, wenn man wüsste, hier ist eine Suchmaschine, die meine Daten nicht einfach nutzt für ihre Zwecke.
Okay, kein Datenvielfraß, cool also. Jan Lobinski in unserem Kölner Studio, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hier gibt es noch einmal Netzmusik und die hat wieder Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Ja, Martin, du bist in dieser Woche wieder mal auf einer der großen Musikplattformen unterwegs gewesen, im Sinne eines Internetflaneurs herumgestöbert. Warum eigentlich auf der großen Plattform?
Ich bin diesmal ein bisschen anders rangegangen, jetzt nicht so Journalist, um festzustellen, seit wann gibt's das, wie viele Titel und wer macht das und also, sondern habe einfach mal versucht, so ein bisschen nutzerorientiert ranzugehen. Also wie ein ganz normaler User, der sich halt im Netz ist, auf der Suche nach Musik, die er da irgendwie legal raussaugen kann.
Ist es eigentlich auf dieser CC-Hits-Seite angenehm, herumzustöbern, zu flanieren, zu surfen? Bietet die was? Was sozusagen diesen Besucher angeht, der eben so oberflächlich rumgucken will?
Ja, ich hatte erstmal relativ große Erwartungen, weil es doch hier und da in Blogs sehr gepriesen wird, diese Seite, und war dann schon ein bisschen enttäuscht. Also zum einen, die Suchfunktionen sind sehr einfach gehalten, weil in der Qualität der Auswahl ist das nicht so besonders hoch. Man muss schon viele Stücke anhören, um wirklich ein paar gute Sachen zu finden. Da lobe ich mir doch eher solche Plattformen, bei denen es so eine redaktionelle Vorauswahl gibt. C-Tube zum Beispiel, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Und so ganz so riesig, wie es erstmal aussieht, ist die Quantität dann auch nicht. Außerdem gibt es relativ wenig Infos zu den Künstlern und Titeln. Das liegt natürlich an denen selber, wenn die nicht so viel reinstellen. Aber es wird halt auch nicht redaktionell bearbeitet. Das merkt man wirklich. Vorteile gibt es auch schon, kann man sagen. Man kann die Musik sehr einfach runterladen. Ein Button und das Ding läuft bei mir zu Hause rauf. Das gibt es nicht überall so. Das ist das manchmal ein bisschen komplizierter. Und wenn man weiß, was man sucht, dann kommt man relativ schnell ran. Ich habe wie gesagt, vor allem in den Randbereichen diesmal so ein bisschen gefischt. Es gibt natürlich auch viel Pop, viel Elektro, wie bei den meisten. Aber in den Randbereichen gibt es auch so ein Genre-Tech-Klassik. Und da findet man zum Beispiel eine Beethoven-Bearbeitung für E-Gitarre. Der spanische Gitarrist Daniel Bautista spielt Beethovens 5. Ja, das kann man ganz schrecklich finden oder interessant. Jedenfalls ist es musikalisch ganz gut gemacht vom spanischen Gitarristen Daniel Bautista, Beethovens Fünfte. Auch wenn Sie solche Musik vielleicht selber machen, können Sie das versuchen, mal bei uns beim Blockspiel hochzuladen. Dann können Sie es demnächst an dieser Stelle hören.
Breitband, Blockspiel.
Ja, alle Beethoven-Variationen sind herzlich willkommen. Blockspiel, das ist unsere Rubrik für Ihre Beiträge, Hörspiele, Kommentare, Musikremixes und Statements sind da möglich hochzuladen. Wir sind auf Ihre Beiträge sehr gespannt und auf Ihre Antworten auf die Frage, was ist das Netz? Was ist das Netz? Ist unsere Serie auf breitband-online.de. Und hier noch einmal in unserer Serie, was ist das Netz? Thomas Hinrich mit dem zweiten Teil seiner Antwort auf diese Frage.
Wäre nicht das Netz gekommen, wäre was anderes gekommen. Auch in früheren Zeiten hat sich das geändert. Wir Jüngeren, ich bin 40 Jahre alt, dürfen uns nicht einbilden, dass die Zeiten jetzt so ganz besonders schwer sind. Diese Phasen hat es immer wieder gegeben. Wir sind jetzt gerade an der Schwelle zu einer neuen digitalen Revolution, vielleicht mittendrin, vielleicht haben wir sie schon hinter uns. Ich glaube nicht, ich glaube, dass da noch viel kommt. Und deswegen ist das eine große Herausforderung, aber es freut uns und es fordert uns.
Ja, die digitale Revolution hat Konjunktur. Martin, das Netz, was ist das Netz für dich?
Ja, ich habe ja auch schon mal drüber nachgedacht und schon mal erzählt, vor allem wie das für meine Tochter ist, die ist 15 und hat gesagt, für die ist es wirklich schon Heimat, das habe ich da festgestellt. Das, was beim im Gegensatz zu mir bei ihr sehr stärker verankert ist, noch, dass sie auch wirklich Freundschaften schließt übers Netz, Leute, die sie dann auch persönlich kennenlernt später, aber erstmal ist dieser erste Schritt da. Das ist bei mir noch gar nicht so. Also da ist schon sehr noch, dass ich sozusagen nur Leute kenne, auch die aus dem persönlichen Umfeld oder irgendwie sowas. Für mich ist ein Netz vor allem ja Werkzeug, Arbeitswerkzeug erstmal. Das ist wirklich auch Nummer eins. Dann denkt, ist heute schon so selbstverständlich, aber einfach dieser schnelle Nachrichtenaustausch, Kontaktaustausch, Briefe schreiben oder sowas, das hat sich komplett verlagert. Und das ist eigentlich im Grunde genommen das Wesentliche. Also so schnelle Kontakte zu pflegen und einfach Recherche.
Ja, diese aktuelle ARD-Studie, die vor einigen Tagen erschienen ist, hat es ja auch gezeigt, die jungen Menschen wandern immer mehr ab ins Netz. Man spricht ja auch von zwei Gruppen mittlerweile, von drei Gruppen eigentlich. Digital Natives, also die Eingeborenen des Internets, dann Digital Immigrants, das ist so ein bisschen unsere Generation, wir sind damit nicht groß geworden, aber sind quasi jetzt eingewandert. Und dann gibt's die Silver Surfer. Die Silver Surfer sind quasi die Generation über 60, die mittlerweile auch ins Netz einsteigen. Aus meiner Familie kann ich berichten, also mein Vater beispielsweise, der natürlich nicht mehr im Netz groß geworden ist, der ist jetzt wirklich zu Hause im Netz. Der tut sich da um, der guckt sich da um, der ist da richtig aktiv.
Ja, ich kenne das auch. Also von meiner Mutter, die ist jetzt inzwischen gerade 80 schon geworden, aber der kann ich auch eine E-Mail schreiben und dann kommt auch 10 Tage später vielleicht eine Antwort oder so. Aber das ist natürlich, sie versuchen noch da reinzukommen, natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit. Also wir gucken irgendwie stündlich oder wie auch immer in die E-Mails rein. Andere tun das irgendwie, hängen ständig davor oder so. Und da ist schon noch so ein bisschen diese Zeitverzögerung, weil man natürlich nicht als älterer Mensch ständig jetzt davor sitzt, denke ich.
Was mir noch beim Stichwort Netz eingefallen ist, ist einmal Stichwort künstliche Intelligenz. Also lange hieß es ja, künstliche Intelligenz wird in sozusagen künstlichen Robotern demnächst sein. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jemals sowas geben sollte wie künstliche Intelligenz, großes Wort, dann wird vielleicht dieses Netz so eine Art Metagehirn werden, was um die Welt gespannt ist. Und jetzt wird's ganz spannend. Google hatten wir ja als Thema vorhin. Google hat ja den Anspruch erhoben, das Betriebssystem des Internets zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir richtig massive Probleme, glaube ich, zukünftig, weil dann Google wirklich die Schaltzentrale hat. Dann ist Google eben das, was in dem Film von Kubrick da der Dings war, wie hieß nochmal, Hell, dieser Roboter.
Genau.
Ja, der dann sozusagen alles im Griff hat. Der Mastercomputer. Ja, das war das Breitband für diese Woche. Wir freuen uns für Ihre Aufmerksamkeit. Nach uns folgen die Nachrichten, danach wird es die Deutschlandrundfahrt geben. Ich darf mich schon mal verabschieden. Mein Name ist Markus Heidmeier, sage noch ein schönes Wochenende und es gibt noch einmal Musik und das ist jetzt diesmal waschechte E-Musik, glaube ich, auch wieder von dem Portal.
Ja, zumindest klingt es so. Also ich habe es auch von bei CC Hits unter den Klassikmusiken gefunden. Der brasilianische Pianist Marcos Oliva hat eine eigene Komposition reingestellt. Das ist ganz wunderbare Pianomusik. Er nennt es Theme for Europa, also ein Thema für die griechische Sagengestalt Europa. Thank you.
Thank you.